Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute ist Ernst Pieper, Historiker, Literaturagent, ein Mann, der aus einer berühmten Verlegerfamilie kommt. Und der welches Buch zuletzt gelesen hat, Herr Pieper?
Das Buch, das ich im Moment gerade lese, ist Hitlers Hofstaat von Heike Görtemarker.
Ein Sachbuch?
Ja, also ich würde sagen, es ist ein Sachbuch, kein Fachbuch, sondern ein Sachbuch. Es ist sehr allgemein verständlich geschrieben.
Und das Besondere an diesem Buch bislang?
Also ich bin erst auf Seite 41, aber okay. Ich habe sozusagen im Vorwort natürlich schon ihre Kernthese, dass sie sagt, und das finde ich eben sehr interessant, sie sagt sozusagen, Hitler als Mann ohne Eigenschaften zu schildern, wie Kershaw das versucht hat, ist ganz falsch. Es gab in Wirklichkeit doch eben eine ganze Entourage von Menschen um ihn herum, die durchaus wichtig waren für seinen Lebensweg und sein Wirken, nicht zuletzt auch eine ganze Reihe von Frauengestalten. Und das ist eben nur bisher von der historischen Forschung vernachlässigt worden. Das ist eine interessante These.
Wobei, wenn Sie sagen, Sie sind erst bei Seite 41 angelangt, ein Literaturagent weiß bei Seite 41, ob ein Buch gut ist oder nicht.
Wenn ich jetzt ein Manuskript prüfen würde, dann wüsste ich das schon mal auf Seite 3. Aber wenn ich als Rezensent ein Buch lese, wie es in diesem Fall ist, dann muss ich mir das natürlich schon genauer. Ich bin da auch sehr altmodisch. Ich lese die dann wirklich von vorne bis hinten, die Bücher, die ich bespreche. Aha. Und ich schaue mir auch am Anfang die Literaturliste an, das Personenregister und was übrigens auch mal sehr aufschlussreich ist, sind die Danksagungen, aus denen lernt man auch mal ganz viel.
Also, was lernt man daraus?
Man lernt da etwas über den Autor. Ne? Ja. Auch was er dort erzählt, wie er zu dem Stoff gekommen ist, was er getan hat, wer ihm geholfen hat. Also die Danksagung ist eigentlich immer das Erste, was ich in einem Buch lese, weil man da die Autoren in einer ganz bestimmten Art und Weise kennenlernt.
Sind Sie ein altmodischer Leser, einer, der ein Buch in der Hand hält, oder sind Sie einer, der längst mit E-Book arbeitet?
Ich bin ein halb altmodischer Leser. Ich lese Bücher gerne in gedruckter Form. Das hat viele Vorteile. Da kann man reinschreiben, da kann man hin und her blättern, da kann man zwischendurch ins Register gucken. Aber ich lese auch sehr viel am Bildschirm. Mhm. Also ich gehöre nicht. Ich habe einmal was gelesen von der Generation der Internetausdrucker. Das hat mich so tief getroffen, dass ich seitdem bei jedem Dokument sorgfältig drüber nachdenke, lohnt sich das wirklich auszudrucken? Also ich redigiere auch am Bildschirm und ich prüfe auch Manuskripte am Bildschirm. Also ich lese da sehr viel, aber ich brauche keinen E-Book-Reader, ich finde die nicht praktisch.
Also wenn Sie sagen, als Rezensent, der Sie ja auch sind, lesen Sie ein Buch bis zum Ende, das ist mitunter ja eine ganz schöne Qual.
Ich bespreche vorzugsweise Bücher, wo ich davon ausgehe, dass ich etwas Positives über sie sagen kann. Also sozusagen, um ein Buch niederzumachen, ist mir meine Lebenszeit zu schade. Ich bespreche nur Bücher, von denen ich glaube, dass es sich lohnt, auf sie aufmerksam zu machen.
Sind Sie da in Ihrer Erwartungshaltung auch schon mal enttäuscht worden?
Ja, natürlich. Ja? Klar gibt es auch. Ich habe auch einmal wirklich einen Totalverriss geschrieben über diese unsägliche Nölle-Neumann-Biografie. Das war wirklich also ein unsägliches Buch, das haben allerdings alle Rezensenten gesagt und dem Autor wurden dann auch bestimmte Behauptungen verboten gerichtlich. Und es gibt auch manchmal Bücher, die sind nicht so toll, wie man denkt, das kommt schon vor.
SWR 1 Leute, heute Vormittag mit Ernst Pieper, der pünktlich zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg eine sehr ausführliche Biografie dieser ungewöhnlichen Frau veröffentlicht hat. Wie viel Lebenszeit haben Sie in dieses Projekt gepackt, Herr Pieper?
Also mein letztes Buch, Nacht über Europa, ist im Dezember 2013 erschienen und bis zum Erscheinen des neuen Buches sind 5 Jahre vergangen. Ich habe natürlich in diesen 5 Jahren auch noch viele andere Dinge getan, aber sagen wir mal, die Zeit habe ich schon auch immer wieder dafür eingesetzt.
Wie oft waren Sie innerhalb dieser 5 Jahre an dem Punkt zu sagen, mein Gott, hätte ich mir nur eine andere Person der Zeitgeschichte ausgeguckt?
Nie. Nein. Also das war, glaube ich, eine der besten Ideen, die ich jemals in meinem Leben hatte, diese Biografie zu schreiben. Mein Ausgangspunkt war ja auch nicht der, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt unbedingt eine Biografie schreiben. Wer eignet sich denn da? Mein letztes Buch ist ja zum Beginn des Ersten Weltkriegs erschienen, 100 Jahre Kriegsbeginn. Und ich hatte damals schon die Idee, ich will auch wieder mich beschäftigen mit dem Kriegsende und dem, was danach kam. Und bin eben bei diesem 100. Todestag angekommen. bin ja Ideengeschichtler und da ist es die Biografie ein sehr naheliegendes und dankbares Format. Ich habe ja schon zwei andere geschrieben, das hat mir immer Freude gemacht.
Rosa Luxemburg ist ja nun eine Person der Zeitgeschichte, über die man doch, zumindest glaubt man, relativ viel zu wissen. Haben Sie gleichwohl in den Archiven, in den Bibliotheken noch neue Dinge gefunden?
Ich habe ja inzwischen eine Fülle von Veranstaltungen gemacht und glaube, die allermeisten Leute wissen fast gar nichts über sie. Den Namen kennt jeder natürlich, aber dann hört es auch schon ganz schnell auf. Also wenn Sie mal eine Umfrage machen würden, in welchem Land die geboren ist oder so, da würden Sie sehr schnell auf die Grenzen der allgemeinen Kenntnis stoßen. Natürlich ist das ein bisschen anders, wenn Sie in den sogenannten neuen Bundesländern reisen. Da treffen Sie mit Menschen natürlich, die viel mehr wissen. Das ist eine historische Figur. Die ist jetzt 100 Jahre tot. Sie hat ja nicht in dem Sinne in unsere jüngere Vergangenheit hineingewirken können. Die letzten Luxemburg-Biografien, auch das ist ja bezeichnend, die sind ja vor Jahrzehnten erschienen, die sind alle längst vergriffen, ihre Autoren sind nicht mehr am Leben. Seitdem hat sich sehr viel getan, die Werkausgabe hat sich um die Hälfte vermehrt und ich habe auch in der Tat eine ganze Reihe von neuen Quellen gefunden.
Was hat Sie da am meisten überrascht?
Also das war eigentlich überfällig, dass zu diesem Anlass jetzt ein neues Buch geschrieben wird. Ich war eher überrascht, dass ich der Einzige bin. Also ich kenne ja inzwischen viele Leute, die sich mit ihr beschäftigen, die sind meistens noch älter als ich und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste.
Sie sind 67.
Ja, ja, also es gibt wenig intensive Beschäftigung mit ihrer Person.
Das hätte im schlimmsten Fall auch passieren können. Sie arbeiten an einer Biografie und stellen fest, 5 andere Kollegen machen das auch.
Ja, aber das kriegen Sie natürlich schnell heraus. In den Archiven erfahren Sie ja, ob da auch andere gewesen sind. Oder ich habe ja auch gewisse Verbindungen zum Verlagswesen. Also ich habe ja, weiß schon, auch manchmal von Büchern eine Weile bevor sie erscheinen. Das hat sich doch sehr verdichtet, schon relativ früh, dass ich der Einzige bin, der an dem Thema dran ist. Und das hat mich natürlich noch zusätzlich beflügelt.
Ernst Pieper ist der Mann, der sich intensiv mit Rosa Luxemburg beschäftigt hat und zu ihrem 100. Todestag eine Biografie über diese ungewöhnliche Frau veröffentlicht hat. Eine ungewöhnliche Frau zum einen, zum anderen auch, Herr Pieper, eine Frau, die in vielerlei Hinsicht eine Außenseiterin war.
Vor allem in Deutschland, wo sie ja dann politisch gewirkt hat, wurde sie immer in der konservativen Presse als russische Jüdin apostrophiert, die man doch am besten, bitteschön, des Landes verweisen sollte. Als Frau war sie natürlich auch
in einer Männerdomäne.
In einer Männerdomäne, genau. Sie war auf den SPD-Parteitagen, gehörte sie zur kleinen Gruppe der weiblichen Delegierten. Und sie gehörte zur kleinen Gruppe der Akademiker. Sie hatte ja einen Doktortitel und sie war die Einzige, die beiden Gruppen angehörte. Ja. Und dann hatte sie auch in Deutschland, spielte das natürlich schon eine gewisse Rolle. Eben diesen kam sie aus einer jüdischen Familie. Also sie gehörte in der Tat verschiedenen Minderheiten an.
Was war sie eigentlich? War sie Sozialdemokratin? War sie Sozialistin? War sie Kommunistin? Oder kann man das so genau gar nicht voneinander unterscheiden?
Historisch gesehen würde ich sagen, gibt es zwischen den Sozialisten und den Sozialdemokraten eigentlich keinen Unterschied. Auch wenn Sie die Parteien der Sozialistischen Internationale sich ansehen, in manchen Ländern heißen die Sozialdemokratischen, anderen sozialistisch, das ist eigentlich das Gleiche. Der große Sündenfall war ja im August 1914, dass die Sozialdemokraten den Kriegskrediten zugestimmt haben. Nicht in Deutschland, muss man immer dazu sagen, auch in den meisten anderen Ländern. Und deswegen hat dann Lenin gesagt, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands kann diesen Namen nicht länger tragen. Wir benennen uns jetzt um in Kommunistische Partei Russlands. Und er hat dann Bezug genommen auf den ursprünglichen Begriff, also auch die Organisation, in der Marx am Anfang war, war ja der Bund der Kommunisten. Und für den Bund der Kommunisten hat er das Kommunistische Manifest geschrieben. Und dann wurde der Begriff des Kommunismus wiederbelebt. Und so ist aus der KPD die KPD geworden.
War Rosa Luxemburg eine glückliche oder war sie eine unglückliche Frau?
Sie war oft sehr verzweifelt darüber, dass sie so in der Politik eingefangen war. Sie sagt ja, eigentlich bin ich zum Gänsehüten geboren. Also sie hat ja eine große Liebe zur Natur gehabt, zum Rückzug. Und sie hat das immer wieder als Bürde auch empfunden, aber natürlich auch vor allem als Verpflichtung. Und das überwog dann immer. Also sie hat, glaube ich, nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, sich aus der Politik ins Privatleben zurückzuziehen. Aber sie hat schon immer wieder in den Briefen sehr stark artikuliert, was sie alles vermisst.
Sie hatte keine Familie, sie hatte keine Kinder, sie hatte Freundschaften, Liebschaften unterm Strich glücklich?
Das ist ein noch schwierigeres Kapitel. Ihre große Liebe in den frühen Jahren war ja Leo Jogiches und er war ihr in mancher Hinsicht eben vollkommen entgegengesetzt. Er war ein Berufsrevolutionär, der 24 Stunden am Tag im Dienst war, der ständig den Namen gewechselt hat, die Wohnung gewechselt hat, der nachts auf dem Boden übernachtet hat, neben seinem Bett, um sich für Gefängnisaufenthalte abzuhärten, der jedes bürgerliche Leben vollkommen abgelehnt hat, der nur für die Revolution lebte und sie wollte unbedingt Kinder. Also das ist ja immer wieder ein Thema auch. Das ging bis hin zu Entführungsfantasien, wenn sie im Tiergarten spazieren gegangen ist. Und es war ganz klar, mit Leo Jogiches war das nicht möglich.
Rosa Luxemburg ist am 15. Januar des Jahres 1919 ermordet worden. Von wem und warum?
Erschossen wurde sie von dem Leutnant Hermann Souchon aus eigenem Antrieb. Das war eigentlich nicht so vorgesehen, weil Waldemar Pabst, der Kommandeur der Garde-Kavallerie-Schützendivision, hatte eben die Anweisung gegeben, sowohl Liebknecht als auch Luxemburg zu ermorden, die dem Schein nach in ein Gefängnis überführt worden sind. Und deswegen, weil sie dann eben schon erschossen war, hat man sie in den Landwehrkanal geworfen, die Leiche, wo sie dann erst Ende Mai, also fast 5 Monate später, gefunden worden ist.
Warum dieser Mord? Warum waren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht so gefährlich für das etablierte System?
Sie waren die beiden Herausgeber der Roten Fahne. Sie waren die prominentesten Figuren. Deswegen, das war ja sogar plakatiert. Es gab leuchtend rote Plakate in den Hauswänden. Tötet Liebknecht, schlagt ihre Führer tot. Das war die Art und Weise, wie eben diese militärischen Kräfte die Ordnung wiederherstellen wollten in der Stadt. Deswegen hat man großen Aufwand getrieben, die beiden zu finden und hat sie dann eben in dieses Hotel verschleppt, wo damals diese Garde-Kavallerie-Schützendivision ihr Hauptquartier hatte.
Wobei ja diese Rosa Luxemburg durchaus auch in Gegnerschaft stand, beispielsweise zu dem etablierten russischen System. Stalin hat ja, glaube ich, mal über sie gesagt, Rosa Luxemburg sei die Feindin des einzig wahren, sprich sowjetischen Kommunismus.
Sie war ja auch in den ganzen Jahren zuvor immer die große Gegenspielerin von Lenin gewesen. Er hatte ein völlig anderes Konzept, wie Revolutionen vorzubereiten und auch durchzuführen sind. Das ist richtig. Aber diese Differenzierungen haben natürlich aus der Sicht der alten Eliten im Deutschen Kaiserreich keine Rolle gespielt.
Was bleibt von Rosa Luxemburg? Dieser eine berühmte Satz, wonach die Freiheit immer auch die Freiheit des Andersdenkenden ist?
Das ist sozusagen das populärste Zitat. Das stammt ja genau aus diesem Manuskript über die russische Revolution. Im Grunde genommen, wenn Sie das auch lesen, was vor und nach diesem Zitat steht, ist das eine erstaunlich präzise Beschreibung der Verhältnisse in der DDR, einer Funktionärskaste, die Meinungsfreiheit erstickt. Wenn Sie fragen, was bleibt, ich würde sagen, Ihr Antileninismus ist zweifellos etwas, was hochaktuell ist. Und jetzt nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Staatenwelt ist er nochmal in ganz anderer Weise gerechtfertigt. Zum Zweiten, was ich genauso wichtig finde, ist Ihr unbedingter Internationalismus. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir nicht zuletzt auch in Osteuropa wieder mit einem Wiedererstarken des Nationalismus konfrontiert sind. Auch ihre Revolutionstheorie, die davon ausgeht, dass eigentlich die Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen sollten oder wie Joachim Gauck gesagt hätte, die Selbstermächtigung der Menschen. Und auch das halte ich für hochaktuell. Und wenn man noch ein Viertes nennen will, auch in der heutigen Zeit ist natürlich die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sehr viel weiter fortgeschritten als damals. Aber für junge Frauen kann dieser Lebensweg doch vielleicht auch noch heute inspirierend sein.
Zum Ausstieg aus dieser Stunde eine durchaus hypothetische Frage. Angenommen, Rosa Luxemburg würde heute noch leben. Wäre sie in der SPD, wäre sie bei den Linken oder in einer kommunistischen Splittergruppe?
Also Letzteres halte ich für ganz unwahrscheinlich. Ich darf vielleicht einen Mann zitieren, der auch über sie gearbeitet hat, Jörn Schüttrumpf. Das ist der leitende Historiker der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die ja verbunden ist mit der Partei Die Linke. Und er hat neulich in einem Interview auf diese Frage eine sehr erstaunliche Antwort gegeben. Er hat gesagt, wahrscheinlich wäre sie in der SPD und würde weiterhin verzweifelt um Mehrheiten kämpfen. Das fand ich eine originelle Antwort. Vielleicht wäre sie auch gar nicht in der Politik, sondern wäre als Publizistin tätig. Auch das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ist Ernst Pieper, der aus einer sehr berühmten und bekannten Verlegerfamilie stammt. Etwas, was sie auf ihrem Lebensweg immer befördert hat oder was sie zumindest teilweise auch als hinderlich empfunden haben?
Also, wenn ich da zunächst mit einer Anekdote antworten darf. Aufgrund meines Namens bin ich mal in eine Sendung eingeladen worden, die hieß Ich trage einen berühmten Namen.
Okay.
Und bei mir ist er nicht erraten worden. Also insofern ist die Verlegerfamilie vielleicht doch nicht ganz so berühmt. Aber
Na gut, der Pieper Verlag, der ist sozusagen im deutschen Buchmarkt schon eine sehr, sehr feste Größe.
Da haben Sie schon recht. Also behindert glaube ich nicht. Es war sicherlich manchmal insofern ein Vorteil. Ich habe natürlich durch mein Elternhaus viele interessante Leute kennengelernt. Aber mir war auch klar, als ich dann das Abitur gemacht hatte und in München zu studieren begann. Und damals hat man sich noch immer, wenn man ein Seminar belegt hat, beim Herrn Professor vorher persönlich angemeldet. Und dann habe ich gesagt, wie ich heiße. Und dann haben wir immer die erste Frage, ach, sind Sie der Sohn von?
Ja.
Und dann habe ich mir gesagt, nichts wie weg hier. Und dann bin ich nach Berlin gegangen.
Gleichwohl sind Sie irgendwann nach München zurück und in den Verlag eingestiegen.
Ja, also so schlimm war das ja nun auch wieder nicht. Ich habe nach dem Ende meines Studiums mir überlegt, soll ich die akademische Laufbahn einschlagen oder soll ich den Wunsch meines Vaters folgen und in dem Verlag arbeiten, den ich da schon ganz gut kannte, weil ich habe schon während meiner Studentenzeit ja die große Ausstellung zur Verlagsgeschichte gemacht. Also die Verlagsgeschichte kannte ich schon sehr genau. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja doch eine Chance, in seinem Unternehmen was zu gestalten. Und ich habe das auch nicht bereut.
Irgendwann sind Sie aber aus dem Verlag wieder raus. Warum?
Er wurde verkauft. Das war 1994 und die neuen Inhaber wollten nichts mit mir zu tun haben. Die haben auch die anderen, auch der andere Geschäftsführer wurde entlassen. Also sozusagen die Führungsebene wurde ausgetauscht und ja, das war natürlich
hart.
Ja.
Ja, schön klingt das nicht.
Nein, da gab es dann sogar mal hat mein Vater auch sich eine sehr unfreundliche Presse damals eingehandelt. Klaus Pieper düpiert seinen Sohn, hieß ein Artikel zum Beispiel. Oder in der Süddeutschen hieß es bittere Schwedentropfen für den Erben, weil das war ja ein schwedischer Konzern, der da gekauft hat. Das war eine schwierige Zeit, das ist schon wahr.
Gab Ihnen allerdings die Möglichkeit, sich als Historiker zu etablieren? Das haben Sie dann auch gemacht und schlussendlich sind Sie auch außerplanmäßiger Professor geworden der Universität in Potsdam, korrekt?
Ja. Ja, also mit der Habilitation hatte ich sogar schon vor dem Verlagsverkauf begonnen. Vielleicht habe ich, ohne es zu wissen, irgendwas geahnt. Ich habe keine Ahnung. Also ich wollte mich da weiter qualifizieren. Das Selberschreiben hat mir immer großen Spaß gemacht. Da haben Sie vollkommen recht. Und ich bin ja dann auch nochmal in der Branche aktiv geworden. Ich habe ja dann mit einem Schweizer Partner zusammen den Pendo Verlag gekauft. Den haben wir dann nochmal 5 Jahre lang betrieben. Das hat sehr viel Spaß gemacht, da sowas aufzubauen. Und dann haben wir ihn veräußert. Und heute, es gibt ja manchmal lustige Zufälle im Leben. Heute gehört ja der Pendo Verlag dem Pieper Verlag. Da waren allerdings noch 2 andere Zwischenstationen dazwischen. Und ja, und ich bin ja der Buchbranche in gewisser Weise auch erhalten geblieben.
Das heißt, Sie haben auch nach wie vor Verbindungen zu dem Verlag, der immer noch Ihren Namen trägt.
Ja, aber jetzt keine besonderen Verbindungen. Aber natürlich, ich bin auch, als die 100-jähriges Jubiläum gefeiert haben, bin ich auch hingefahren und sehr freundlich begrüßt worden. Also ja, durchaus.
Ernst Pieper ist Historiker und Literaturagent. Er hat aktuell veröffentlicht die Biografie über Rosa Luxemburg und er hat Jahre davor sich intensiv mit einem Mann beschäftigt, der zu Zeiten des Nationalsozialismus sowas wie der Chefideologe war, Alfred Rosenberg. Warum haben Sie sich so intensiv mit dem beschäftigt?
Ich wollte mich mit der Frühgeschichte der NSDAP beschäftigen. Warum war unter diesen unendlich vielen rechtsextremen Grüppchen gerade diese Organisation so ungeheuer erfolgreich? Und da muss man eben an die Anfänge zurückgehen und sich auch die ideologischen Wurzeln angucken. Und dann bin ich irgendwann bei Alfred Rosenberg gelandet. Der ist sozusagen übrig geblieben. Joachim Fest konnte überhaupt nichts mit ihm anfangen, hat in seinem Gesicht des Dritten Reichs den als eine völlig einflusslose Randfigur geschildert, was ein völliger Quatsch ist, wie man
der inzwischen... Der vergessene Gefolgsmann.
Genau,
das war
richtig.
Die Formulierung damals.
Richtig, genau. So hieß das Kapitel. Sie haben ganz recht. Und inzwischen ist er nicht mehr vergessen. Und inzwischen ist es, glaube ich, unbestritten, dass er eine große Bedeutung, zumal jetzt seine Tagebücher gefunden worden sind, die das nochmal eindrucksvoll unterstrichen
haben. Was Ideologie angeht, da hat man ja immer diesen schrecklichen Julius Streicher vor Augen, diesen Proleten, diesen Rabauken. Rosenberg ist in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich nie so wirklich angekommen, wenn ich das richtig sehe.
Er war ein sehr introvertierter Mensch. Also ich habe ja in meinem Buch auch geschrieben, seine Tribüne war der Schreibtisch. Also er trat ja auch als Redner nie in der Öffentlichkeit auf. Das konnten andere viel besser. Also nicht nur Adolf Hitler, da gab es auch Hermann Esser und andere, die sozusagen sehr erfolgreiche und Goebbels später dann so, wie wir heute sagen würden, Rampensäue waren. Das konnte Alfred Rosenberg überhaupt nicht. Und deswegen hat wahnsinnig viel geschrieben. Er hat ja auch den Völkischen Beobachter herausgegeben. Er hat auch die nationalsozialistischen Monatshefte, das führende Theorieorgan. Also er war an vielen Fronten tätig, aber er war nicht einer, der so in der Öffentlichkeit gewirkt hat.
Und die führenden Nazis haben ihn nie wirklich ernst genommen?
Das würde ich differenzierter sagen. Also ich habe mich ja mit der ganzen Entourage beschäftigt und man sieht das in der ganzen Korrespondenz sehr. Es gab Leute, da hat er sich durchgesetzt in den Konflikten, weil seine Machtposition größer war. Es gab andere, die waren etwa gleich stark, und es gab auch wieder andere, die waren stärker als er. Da musste er, hat er meistens den Kürzeren gezogen. Und es gab einen Mann, der hat ihn nicht mal ignoriert. Das war Albert Speer. Der war so dicht an Hitler dran, sozusagen, der hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, wenn der Rosenberg versucht hat, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Es war dem völlig egal. Der hatte jederzeit unbeschränkten direkten Zugang zu Hitler und gesagt, was alle anderen sagen, ist mir völlig wurscht.
Wobei der eine Speer 20 Jahre in Spandau saß und der andere Rosenberg gehängt wurde 1946.
Ja, also das Albert Speer, wenn man überhaupt für die Todesstrafe ist, für die ich normalerweise nicht bin, Albert Speer hätte ich als allerersten zum Tod verurteilt. Er war der größte von allen Verbrechern, die in Nürnberg auf der Anklagebank saßen. Aber er ist sehr geschickt aufgetreten. Das muss man einfach sagen. Er war ein sehr gebildeter Mann. Er war intelligent. Er hat auch als einziger so etwas wie ein Schuldbekenntnis abgelegt. Und man hat es sehr erfolgreich vermocht, seine Rolle zu minimieren.
Das war bei Rosenberg anders.
Rosenberg ist sogar nach allen 4 Anklagepunkten verurteilt worden. Er hat sich auch nicht sehr geschickt verteidigt. Er hat immer wieder versucht, die Anklagebehörde in irgendwelche ideologischen Debatten über Kant und Goethe und was weiß ich nicht alles zu verwickeln. Und seine Schuld lag einfach offen zutage.
Angenommen, Herr Pieper, ich habe ein Sachbuch geschrieben und würde mich an Sie wenden. Was würden Sie mit mir machen?
Dass Sie das ganze Buch geschrieben haben, das wäre eher untypisch.
Aha.
Also Sachbuchautoren schreiben normalerweise, wenn sie keinen Auftrag haben, keine ganzen Bücher, sondern die kommen in der Regel mit Exposés oder Ideen zu mir. Und auch das würde ich mir anschauen natürlich. Ja.
Dann wissen Sie relativ schnell, ist es ein Thema, mit dem man in den Markt gehen kann? Dann wissen Sie auch relativ schnell, welches Buch, wenn es denn publiziert wird, bei welchem Verlag passt?
Es gibt natürlich viele Themen, wo das sofort erkennbar ist, dass es keinen Markt dafür gibt. Also ich erinnere mich noch, vor Jahren hat mir mal jemand, der war 2 Jahre in Australien gewesen und hat ein Buch über alle Haifischarten geschrieben, die vor der australischen Küste vorkommen. Da habe ich mir gedacht, das ist sicher hochinteressant, aber wahrscheinlich nur für 50 Leute. Also da gibt es keinen Markt dafür.
Ne?
Also da kann man sofort ablehnen.
Das Buch ist auch nie erschienen.
Das habe ich dann nicht weiterverfolgt. Vielleicht gibt es Fachverlage für Haifischkunde, ich weiß es nicht. Also ich vermute eher, dass es nicht erschienen ist, weil auch die Community, die sich wirklich dafür interessiert, die kann man auch anders erreichen. Da muss man, glaube ich, kein Buch schreiben.
Ja, wenn es denn zu einer Zusammenarbeit kommt mit einem Autor, dann machen Sie alles vom Manuskript einsehen, über den Verlag finden, bis hin zu den Finanzverhandlungen?
Der erste Teil ist, mit dem Autor überhaupt erstmal aus seinen Ideen sozusagen ein Buch zu machen. Da ich 20 Jahre in Verlagen gearbeitet habe, habe ich eine gewisse Vorstellung davon, was die wollen und brauchen, um sich eine Meinung bilden zu können. Das kann manchmal sehr schnell gehen. Manche kommen mit sehr perfekten Konzepten. Das kann manchmal lange dauern. Es gibt auch manchmal Leute, die haben alle möglichen Ideen. Dann muss man sagen, ja, also das wird nicht funktionieren, aber gehen Sie doch mal in die Richtung. Und im positiven Falle, von dem gehen wir jetzt mal aus, gibt es dann mehrere Verlage, die sich für das Projekt interessieren. Und dann tritt man mit denen in Verhandlungen ein. Wenn man Glück hat, hat man dann am Schluss eben... Also es gibt auch Fälle, da will es überhaupt keiner haben, das kommt auch vor.
Ja.
Aber wenn man Glück hat, wollen es vielleicht sogar 3 oder 5 Verlage haben. Und das ist natürlich immer das Schönste für den Agenten, weil dann kann er sozusagen richtig verhandeln. Dann gibt es verschiedene Wege, die Angebote sozusagen zu optimieren. Und am Schluss entscheidet dann immer der Autor, Ich bin ja nur der Dienstleister, der trifft die Entscheidung. Natürlich fragen die mich oft im Rat, ob er sich für den Verlag X oder Y entscheidet. Und dann kommt der dritte Teil, der wird oft unterschätzt. Der kann auch nochmal sehr anstrengend sein, nämlich den Vertrag auszuhandeln. Es gibt große Häuser, mit denen wir laufend zu tun haben. Da gibt es auch Musterverträge. Es gibt dann manchmal kleinere Verlage, die uns noch nicht so gut kennen, die uns dann wieder erklären wollen, was alles nicht geht und was ihre Buchhandlung nicht kann und was sie noch nie gemacht haben. Das kann dann im schlimmsten Fall auch nochmal 2-3 Monate dauern. Und dann natürlich, wenn der Vertrag glücklich unterschrieben ist von beiden Seiten, dann kommt die Administrierung des Vertrages, solange er gültig ist. Die Abrechnungen und all diese ganzen Dinge.
Kann man die einfache Rechnung aufmachen, je mehr Verlage Interesse haben und je bekannter ein Autor ist, desto mehr holt man für den raus?
Das kann man, tendenziell ist das natürlich richtig, klar. Also, und wenn der Autor sehr berühmt ist, dann müssen Sie sich auch mit dem ersten Teil, den ich gerade beschrieben, gar nicht mehr so viel Mühe geben. Ne? Wenn er sehr berühmt ist, dann reicht schon der Name.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Ernst Pieper, ein Mann, der mit Büchern lebt, der für Bücher lebt, der als Literaturagent Autoren an Verlage vermittelt. Knapp 100.000 Neuerscheinungen gibt es pro Jahr in Deutschland. Würden Sie mir widersprechen, Herr Pieper, wenn ich sage, unter diesen fast 100.000 Neuerscheinungen gibt es auch jede Menge Mist?
Naja, so respektlos würde ich mich jetzt nicht ausdrücken wollen. Wir beide würden wahrscheinlich auch mit 50.000 Neuerscheinungen gut zurechtkommen. Das ist keine Frage, aber so ist es halt.
Sie haben vorhin am Beispiel des Haiaufkommens vor der australischen Küste gesagt, dass man in bestimmten Fällen jedenfalls dann doch einigermaßen seriös beurteilen kann, ob sowas Leser zieht oder Leser nicht zieht. Gleichwohl gibt es Trends, bei denen ich mich bis heute frage, wie konnten die so wunderbar funktionieren? Stichwort 1, diese ganze Ratgebergeschichte. Stichwort 2, dieser ganze Esoterik-Kram.
Der Ratgebermarkt war lange Zeit ein großer, dankbarer Markt. Und der ist natürlich jetzt stark unter Druck geraten durch die Veränderungen der Medienlandschaft. Also wenn ich heute wissen will, wie viel Wasser meine Kakteen brauchen, dann muss ich mir dafür kein Buch mehr kaufen, sondern ich habe viele andere Informationsmöglichkeiten. Ich staune übrigens auch, dass immer noch der Kochbuchmarkt so relativ gut funktioniert, obwohl es nun wirklich chefkoch.de und was weiß ich nicht alles gibt. Natürlich sehen diese Kochbücher jetzt zum Teil anders aus. Man erzählt da viel über die Kultur des betreffenden Landes und so weiter und versucht da eben einen Mehrwert zu schaffen. Es gibt ganze Buchgattungen, die durch die Medienentwicklung weggefallen sind. Also mein Vater hatte noch einen sehr wichtigen Autor, Paul Eiper, mit wunderschönen Büchern über die Tierwelt. Fotos von Tieren kauft heute kein Mensch mehr. Wir haben das Fernsehen und andere Medien. Hier gibt's einfach eine Veränderung und
was ist mit diesem Esoterik-Kram?
Die Esoterik, da wandeln sich die Angebote. Die Theologen, die noch in meinen jungen Verlegerjahren eine große Rolle gespielt haben, also bei Pieper waren das zum Beispiel Heinz Zarnd und Hans Küng, sind stark in den Hintergrund getreten. Und im Moment zum Beispiel gibt es jetzt wieder eine neue Riege, das sind die Philosophen. Die Philosophen sind heute die Welterklärer.
Nicht? Aber die so erklären, dass ein Normalmensch es kapiert.
Ja, natürlich. Also Herr Precht ist ja ganz besonders erfolgreich, aber es gibt ja auch eine ganze Reihe von anderen, Markus Gabriel oder Philipp Hübel oder wie sie alle heißen. Die Menschen suchen nach Orientierung, das ist sehr, sehr verständlich, sehr nachvollziehbar, das geht uns allen so und ich glaube, sie orientieren sich in verschiedenen Zeiten an unterschiedlichen Angeboten und eine Zeit lang hat man eben, das war glaube ich eine Reaktion auch sozusagen auf die Krise der technischen Welt, dass man eben in die Esoterik gegangen ist und ich würde es auch gar nicht so pauschal als Kram bezeichnen, da gibt es durchaus Dinge, die ich interessant finde. Im Moment gibt es eine Überfülle von Büchern zum Thema Waldbaden, während mein Vater ist auch immer sehr gerne in seiner Freizeit in die Natur gegangen und ist ganz ohne Bücher über Waldbaden ausgekommen. Ging auch.
Letzte Frage betrifft die Zukunft, Ernst Pieper. Haben Bücher eine Zukunft oder gehen Bücher irgendwann den Weg allen Irdischen?
Das kommt darauf an, was wir unter Bücher verstehen. Also die Emanzipation vom Trägermedium Papier ist sicherlich unumkehrbar. Die ist aber auch keine totale Emanzipation. Also ich glaube, in bestimmten Bereichen wird auch das gedruckte Buch noch lange eine Rolle spielen. Und wenn wir jetzt Buch einfach als größere Einheit zum Transport von Inhalten meinen, glaube ich, hat es auf jeden Fall eine Zukunft.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.
Eins gehört.